Kontext mit Wolfgang Ritschel.
Erinnern Sie sich noch an die Serie Sailor Moon, die in den Nullerjahren die jungen Menschen begeisterte? Für den Pophistoriker Jens Balzer ist das popkulturell bedeutendste Phänomen der Nullerjahre der Aufstieg von japanischen Mangas und Anime zur Leitkultur im Pop. Weiters wurden wir in den Nullerjahren mit dem iPhone auch mobil, digital und dank Facebook haben wir uns freiwillig der Dauerüberwachung übergeben. Die Nullerjahre waren ein Jahrzehnt des Umbruchs, in dem sich der Rechtsruck schon angekündigt hat, findet Jens Balzer in seinem Buch Confusion is Next. Ein Studiogespräch mit dem Autor über die Umbrüche der Nullerjahre hören Sie in circa einer Viertelstunde. Davor erinnern wir daran, wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und in der Renaissance die Literatur revolutionierte. Danach vertiefen wir uns in eine Geschichte des Badens und Schwimmens und stellen Ihnen ein neues Album der britischen Elektroniker-Singer-Songwriterin Beth Orton vor. Jetzt gleich wenden wir uns der drohenden ökologischen Apokalypse zu. Mit 24 schlug der marxistische japanische Philosoph Kōhai Saitō vor, sich von der Idee des Wirtschaftswachstums zu verabschieden. Vielmehr müsse die Wirtschaft schrumpfen und einer kommunistischen Planwirtschaft Platz machen. Dies sei die einzige Möglichkeit, um die ökologische Krise noch aufzuhalten. Inzwischen Ende 30 ist Saitō der einzige dezidiert marxistische Philosophieprofessor an der Universität von Tokio. Brigitte Neumann hat mit dem Autor über sein neues Buch »Am Ende des Fortschritts – Überleben in den Ruinen des Kapitalismus« gesprochen.
Der britische Insektenforscher Dave Goulson schrieb Buch um Buch, denn er wollte seine Leser verführen, die Schönheit, aber auch die Relevanz von Bestäubern für das Überleben der Menschheit zu erkennen. Wir wissen, wie es kam. Die Arten starben, die Populationen dünnten aus. In seinem letzten Buch zeichnete Goulson eine düstere Sicht unserer Zukunft. Darin hatte die Klimakatastrophe in England zum Zusammenbruch der staatlichen Ordnung geführt. Ein Mob durchstreifte die Dörfer auf der Suche nach Essbarem. Jeder, der etwas hatte, musste es mit der Waffe verteidigen. Der Japaner Kōhai Saitō kennt Dave Goulson nicht. Ich habe ihn gefragt. Aber er bläst ins gleiche Horn, vielleicht ein paar Töne schriller. Unsere Zukunft ist der Faschismus, der Klimafaschismus, gefolgt von der Barbarei. So steht es bereits im Vorwort seines aktuellen Buches »Am Ende des Fortschritts – Überleben in den Ruinen des Kapitalismus«.
I have two children and if I think about them, I feel very bad because our generation had the possibility to avoid that kind of ecological collapse.
Schon allein wegen seiner zwei Kinder habe er Angst vor dem Kollaps, sagt Saitō, und ein schlechtes Gewissen, dass seine Generation den nicht verhindert habe. Wir werden untergehen, das Sterben hat bereits eingesetzt, schreibt Saitō in seinem Buch Am Ende des Fortschritts. Es ginge um Leben und Tod. Er wiederholt dies, so oder so ähnlich, über alle Kapitel hinweg, vom ersten über Klimakollaps und Mangelwirtschaft bis zu dem letzten über die Hoffnung, die finale Barbarei in einer Art rotem Wien zu überleben. Gemeint ist die Zeit von 1918 bis 1934, in der in Wien sozialistische Reformen angeschoben worden waren. Und so schreibt Kōhai Saitō:
Das rote Wien setzte auf Formen der Vergesellschaftung und Kollektivierung, die einer atomisierten, auf die Kleinfamilie beschränkten Lebensweise entgegenwirkten. Der österreichische Nationalökonom Otto Neurath und seine Mitstreiter erkannten, dass eine bloße Ausweitung individueller Freiheit durch den Konsum kommerzialisierter Güter und Dienstleistungen an seine Grenzen stößt.
Kōhai Saitos Sprache wechselt zwischen dem drastischen Ton eines politischen Pamphlets und luzider Gesellschaftskritik, begnügt sich aber auf allzu vielen Seiten mit Formulierungen aus dem Steinbruch kommunistischer Theorien. Ein Verdienst kommt Saitō unbestritten zu. Er nimmt, meines Erachtens als erster Philosoph, die Polykrise, die uns auf allen Ebenen förmlich einkreist, ins Visier. Und er versucht, einen Ausweg aus einem komplexen Desaster aufzuzeigen. Einige seiner Analysen sind bedenkenswert, deshalb hier aus dem Kapitel »Das Ende der Welt und der Akzelerationismus« eine Passage, in der Saitō sich auf den US-Ökonomen Joseph Stiglitz bezieht. Der Nobelpreisträger fordert für den Fall einer großen Krise, dass der Staat den freien Markt reglementiere. Der Nobelpreisträger fordert für den Fall einer großen Krise, dass der Staat den freien Markt reglementiere. Genau das tue auch der japanische Ministerialbeamte Takeshi Nakano, schreibt Kohei Saito.
Er meint, wie ich, dass die Corona-Pandemie und die russische Invasion in die Ukraine für die Normalisierung des Ausnahmezustands sorgen würden, der von Inflation, Katastrophen, unterbrochenen Lieferketten und Gütermangel gekennzeichnet sei. Als Gegenmaßnahmen schlägt Nakano vor, dass unter der Führung der Regierungen expansive Fiskalpolitik und Industriepolitik verwirklicht werden sollten. Dies entspricht einem sogenannten Big Government-Ansatz.
Hier wird nach dem starken Staat verlangt. Mit 500 Milliarden Euro Schuldenaufnahme und Investitionen in Landesverteidigung und Infrastruktur ist die Bundesrepublik Deutschland derzeit so ein starker Staat und immer noch eine soziale Marktwirtschaft. Ob ein heutiger Karl Marx dieser Abart des Kapitalismus nicht doch vielleicht Sympathien entgegengebracht hätte, ist die Frage, die Kohei Saito mit folgenden Worten pariert.
People often believe that the capitalism give you more freedom.
Viele hier denken vielleicht, dass der Kapitalismus den Menschen erlaubt, frei zu sein und dass er demokratisch sei. Ich glaube, das ist falsch, denn der Kapitalismus ist nicht kompatibel mit der Demokratie. Warum? In diesem System werden zwar viele Dinge produziert, aber wir, die Konsumenten, werden nicht gefragt, ob wir diese Dinge haben wollen. Reiche Leute monopolisieren diese gigantische Produktionskraft und benutzen sie, um mehr Profit zu machen.
Basically monopolize this gigantic productive power and then they use this power to make more profit.
Interessanterweise beklagt ausgerechnet er, wir seien gefangen in einem Dualismus, nämlich der Wahl zwischen entweder Kapitalismus oder Kommunismus. Der Kommunismus stoße im Westen auf kategorische Ablehnung, denn er sei assoziiert mit Terror, Lager, Versorgungsengpässen, mit Mao, Lenin, Stalin. Wobei nicht erkannt werde, dass der aktuelle Kapitalismus zu einem Erpressungssystem geschrumpft sei. Die großen US-Tech-Konzerne monopolisierten die Marktplätze und zwängen mit ihrer Herrschaft über alle Vorgänge der Digitalisierung selbst klassische Industrien in die Knie, schreibt Saito. Saito urteilt, dies sei die letzte Erscheinungsform, die der schwächer werdende Kapitalismus angenommen hätte. Falls aber nun die Zeit für sozialistische Planwirtschaft gekommen sei, dann könne man die KI für eigene Zwecke in den Fabriken einsetzen, schreibt Kohei Seto.
Man kann zum Beispiel das Verhalten und die Arbeitsabläufe von Arbeitern lückenlos erfassen, durch KI analysieren lassen und so die Effizienz steigern.
Genau das gefällt den Arbeitern in den Fabriken und Logistikzentren, ob kommunistisch oder kapitalistisch geführt, schon heute nicht. Kohei Saitos Argumentation ist voller Widersprüche. Einer Verteufelung des Kapitalismus steht die Verharmlosung des Kommunismus gegenüber, wie er sich zeigt, sobald er den Raum der Ideengeschichte verlässt und den einer real existierenden Gesellschaft betritt.
Good capitalism is really destabilizing our stable natural environmental system.
Der Kapitalismus destabilisiert unser natürliches Umweltsystem, ist Kohei Saito überzeugt. Dabei ist China aktuell größter CO2-Emittent.
Capitalists created the cheaper companies in China.
Die Kapitalisten schufen in China Produktionsstätten für Billigprodukte, sagt Kohei Saito im Interview. Das Gegenteil ist richtig. Nach Angaben der OECD sind rund 60% der globalen Marktanteilsgewinne chinesischer Unternehmen in den letzten 20 Jahren auf staatliche Subventionen zurückzuführen. Alles in allem ist es ja gut, dass ein junger Idealist herkommt und einen Plan B unterbreitet für alle, die nicht reich genug sind, um sich in Sicherheit zu bringen, wenn es zu einem Systemkollaps kommen sollte. Im Interview sagte Kohei Saito, sein Buch enthalte überhaupt nur einen Vorschlag, den er zur Debatte stellen wolle. Also fing ich an, mit ihm zu debattieren. Mich störte die komplette Abwesenheit von Frauen in seinem Buch, weder als Vordenkerinnen des Kommunismus noch als bekämpfenswerte Kapitalistinnen kommen sie vor. Weiter: Die Selbstverständlichkeit, mit der er den Genozid an den Palästinensern in Nebensätzen postuliert. Und noch etwas: Seine Taktik, den Weltuntergang ohne Unterlass zu verkünden. Naja, und dann der steinige Stil. Wäre Kohei Saito auch nur ein bisschen mit Dave Coulsons sinnlicher Sprache gesegnet, die Lektüre seines neuen Buches fühlte sich weniger an wie im Bann einer Satzstanze.
Am Ende des Fortschritts. Überleben in den Ruinen des Kapitalismus. Dieses Buch von Kohei Saito ist, übersetzt von Gregor Wakonik, bei DTV erschienen. Entdeckungen und Erfindungen aller Art erzeugten in der Renaissance in Kombination mit der Rückbesinnung auf die künstlerischen Meisterwerke der Antike europaweit eine einzigartige Aufbruchsstimmung. Für eine gewisse Düsternis inmitten der als strahlend hell empfundenen neuen Zeit sorgte die Kirche. Sie erkannte in der neuen Lust am Denken eine Bedrohung ihrer Macht und reagierte mit Scheiterhaufen. Dunkle Renaissance nennt der in Harvard lehrende Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt sein neuestes Buch, das dem Dichter und Dramatiker Christopher Marlowe gewidmet ist. Der Titel ist durchaus überraschend, wird die Regierungszeit von Königin Elisabeth I., in die Christopher Marlowes kurzes Leben fällt, doch im Allgemeinen als goldenes Zeitalter Englands betrachtet. Eine erhellende Lektüre findet Georg Renöckel.
Seine Reise nach England im Jahr 1562 schildert ein italienischer Kaufmann wie einen Albtraum. Heiligenstatuen liegen zertrümmert an den Straßenrändern, zur Unterhaltung des Volkes werden wilde Tiere aufeinander gehetzt und wohin man auch blickt, baumeln verstümmelte Leichen von zahllosen Galgen. Dreimal hat das Königreich in den Jahren zuvor zwischen Protestantismus und Katholizismus hin und her gewechselt, stets begleitet von Gewaltexzessen. Unter Königin Elisabeth I. kehrte Stabilität ein, doch die kulturellen Leistungen der verrohten Gesellschaft blieben höchstens mittelmäßig. Dass die elisabethanische Epoche dennoch als glanzvoll in die Geschichte einging, ist laut Stephen Greenblatt die Leistung eines einzigen Mannes, Christopher Marlowe.
Nichts, was seinen Namen trug, wurde zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Es sind keine erhaltenen Briefe, Tagebücher oder Entwürfe von seiner Hand bekannt. Und es sind auch keine Briefe erhalten, die an ihn adressiert waren. Vieles von dem, was wir über sein Leben und seine Ansichten wissen, stammt aus den Berichten von Spionen und Informanten oder aus Aussagen, die durch Folter erzwungen wurden. Im Laufe seines kurzen, ruhelosen, dem Untergang geweihten Lebens erweckte Marlowe mit seinem Geist und seinen erstaunlichen Leistungen den Genius der englischen Renaissance.
Warum der Sohn eines Schusters trotz seiner ärmlichen Herkunft am Gymnasium von Canterbury aufgenommen wurde, weiß man heute nicht mehr. Fest steht, dass er schnell Latein und Griechisch lernte und sowohl für die formale Schönheit als auch für die Inhalte der Texte von Sophokles, Vergil und Ovid empfänglich war. Aus der Sicht sittenstrenger Protestanten, die antike Autoren aus dem Lehrplan verbannen wollten, eine höchst unpassende Lektüre für einen jungen Menschen.
In den alten Sprachen konnten gefährliche Dinge ausgesprochen werden, die, wären sie auf Englisch gesagt worden, streng, ja sogar mit dem Tod bestraft worden wären. Wer Latein und Griechisch beherrschte, besaß Zugang zu einer Welt, in der Macht in ihrer nackten Form offenbart wurde, ohne das Gewand göttlichen Rechts. In ihr stand es dem Leser frei, zu wählen, was er glauben und worüber er lachen wollte. Götter, wie ein Dichter es lustvoll formulierte, waren in verschiedenen Gestalten zu sehen, die sich in zügellosem Aufruhr, Inzest, Vergewaltigungen ergehen. Der Dichter, der diese Worte schrieb, war Christopher Marlowe.
Dieser lernte in Cambridge eine Männerwelt mit eigentümlichen Ritualen kennen, in der sich Tutoren und Schüler die Betten teilten und in der verbotene, aufregende Ideen zirkulierten. Greenblatt geht davon aus, dass Marlowe auch die Verbitterung vieler Gebildeter verspürte, denen aufgrund ihrer Herkunft so gut wie alle Türen verschlossen blieben, wollten sie keine kirchliche Laufbahn einschlagen.
Wenn man in jungen Jahren erkennt, dass die ganze Religion ein Gespinst aus Wahnvorstellungen oder Lügen ist, in das einfache Gemüter eingewickelt werden. Wenn man befürchten muss, dass sämtliche Träume, die man über seine Zukunft hegt, zunichte gemacht werden. Wenn man spürt, wie sich die Welt immer enger um die eigene Person zusammenzieht, welche Berufswahl trifft man dann? Wie gestaltet man sein Leben? Was macht man, wenn man Anfang 20 ist, mit der Zeit, die einem noch bleibt?
Marlowe findet Zugang in die Kreise mächtiger, oft auch gefährlicher Männer und ist zumindest zeitweise für den Geheimdienst tätig. Als frischgebackener Magister geht er schließlich nach London, wo der Geschäftsmann Philip Henslow gerade ein Rose genanntes Theater inmitten eines Vergnügungsviertels baut. Marlowe bietet ihm ein Stück mit dem Titel Tamerlan der Große an.
Was dann geschah, veränderte sowohl Marlowes Leben als auch die Geschichte des Theaters. Die meisten literarischen Neuerungen vollziehen sich schrittweise. Es kommt selten vor, dass ein Kunstwerk alles so schnell und gründlich verändert. Tamerlan ist einer dieser seltenen Fälle. Noch nie zuvor war etwas so Ungeheuerliches inszeniert worden.
Tamerlan, die Erfolgsgeschichte eines brutalen Eroberers, ist ein Stück voll geschickt verpackter Religions- und Herrschaftskritik, dem der von Marlowe eingeführte Blankvers einen neuen, kraftvollen Klang verleiht. Nach 6 weiteren Theaterstücken wird Christopher Marlowe unter rätselhaften Umständen ermordet. Spannungsreich und mit detektivischer Akribie schildert Stephen Greenblatt die blutrünstige Epoche und die schillernden historischen Figuren, zwischen denen sich der abenteuerlustige Dichter bewegt. Wie er trotz seines frühen Todes zum Wegbereiter eines bis heute als golden empfundenen Zeitalters wurde, zeigt sein bedeutendstes Werk Dr. Faustus.
Heute sind wir mit der theatralischen Darstellung eines kraftvollen, komplexen Innenlebens auf der Bühne vor allem durch die Innerlichkeit des Monologs so vertraut, dass wir irgendwie davon ausgehen, dies sei schon immer ein verfügbares künstlerisches Mittel gewesen. Aber in Dr. Faustus tauchte es zum allerersten Mal auf der Bühne auf. Zusammen mit anderen Zeitgenossen von Marlowe beobachtete auch Shakespeare dieses erstaunliche Phänomen. Von Dr. Faustus lernte der Autor von Hamlet und Macbeth, wie es zu bewerkstelligen war.
Dunkle Renaissance. Wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und die Literatur revolutionierte. Dieses Buch von Stephen Greenblatt ist übersetzt von Susanne Held im Siedler Verlag erschienen.
Das Ö1 Kontext Studiogespräch.
In seinem Büro in Berlin darf ich nun Jens Balzer begrüßen.
Schönen guten Tag.
Herr Balzer, Sie sind Autor und Journalist für den Deutschlandfunk, die Zeit, den Rolling Stone und in Österreich auch als Berater für das Donaufestival Krems tätig. Populärkultur und Popmusik sind die Themen, mit denen Sie sich vorrangig beschäftigen. Nach Büchern über die 70er, die 80er und die 90er Jahre legen Sie nun eines über die Nullerjahre, die für Sie ein Jahrzehnt des Umbruchs sind, vor. Confusion is Next lautet der Titel dieses soeben erschienenen Werks. War Techno musikalisch prägend für die 90er Jahre, so stellen Sie, Herr Balzer, nun ins Zentrum der Nullerjahre den Deutschrap. Der homophobe und rassistische Bushido hat eine gehörige öffentliche Akzeptanz erfahren. Sie wundern sich heute noch darüber, dass viele junge Frauen sich auf seinen Konzerten begeistert zeigten, obwohl er sie sexistisch zu Objekten degradiert hat.
Ja, das war in der Tat eine erstaunliche Entwicklung. Das habe ich ja damals schon als Musikjournalist und als Kulturredakteur mitverfolgt. Also die Wende, die der deutschsprachige Hip-Hop in den Nullerjahren genommen hat, irgendwie der in den 90ern noch sehr stark vom US-amerikanischen Conscious Rap von Leuten wie Afrika Bambaataa irgendwie etc. geprägt war und auch sehr, sehr hippiehaft pazifistisch war. Irgendwie. Das ist schon erstaunlich. Der krasse Sexismus, die krasse Homophobie von Rappern wie Bushido, aber dann gab es ja auch noch so andere Gestalten wie Frauenarzt und Prinz Pi und später auch nicht zu vergessen an Xatar und am Ende des Jahrzehnts Haftbefehl, die nicht nur durch Homophobie, sondern auch irgendwie dann auch durch starken Antisemitismus auffiel. Das ist schon erstaunlich gewesen damals. Und nachher rein sieht man natürlich noch eher, wie deutlich sich darin auch eine gesellschaftliche Wende angekündigt hat. Die Verrohung irgendwie der gesellschaftlichen Diskurse irgendwie und auch die politische Wende nach rechts, die ja große Teile der Populärkultur dann auch ergriffen hat, das waren nachher rein betrachtet die ersten Anzeichen dafür.
Nicht nur mit dem Liedgut ist es in den Nullerjahren bergab gegangen, auch das Fernsehen hat ordentlich an Niveau verloren, würden Kulturpessimisten sagen. Sie, Herr Balzer, sind ja mehr der Beobachter, der beschreibt, was da passiert ist. In der Serie Big Brother haben sich Menschen freiwillig der völligen Überwachung preisgegeben, demonstrativ mit ihrem Nichtwissen und ihrer Nichtbildung kokettiert. Für sie ist damit eine neue Epoche angebrochen. Später folgten dann ja auch noch Castingshows im Bereich der Musik und das mitunter recht sadistische Dschungelcamp für C-Promis.
Ich finde, in Big Brother spiegelt sich zweierlei oder spiegelt sich in neuer Epoche in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ich bin ja Jahrgang 69 und ich war in den 80er Jahren politisierter Jugendlicher in Westdeutschland und es gab irgendwie wahnsinnige Demonstrationen gegen die sogenannte Volkszählung, die im Nachhinein betrachtet völlig harmlos war. Also die Regierung Kohl wollte von allen deutschen Bundesbürgern wissen, irgendwie, wo sie wohnen, welche Religion sie angehören und wie weit sie es zur Arbeit haben. Da sahen wir schon den totalen Überwachungsstaat heraufdämmern. Und 15 Jahre später war das alles vergessen. Also wenn dir der Schutz der Privatsphäre und der Intimsphäre und der Persönlichkeit in den 80ern noch ein ganz großes, auch progressives politisches Thema war, hat man das Gefühl, dass irgendwie auch auf der Linken und überall im gesamten gesellschaftlichen Mainstream das völlig aufgegeben wurde. Und dafür war natürlich Big Brother erstmal das beste Beispiel. Also quer durch alle politischen Lager und durch die Gesellschaft hin, ergötzte man sich ja irgendwie daran, dass diese Menschen sich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche durchgehend überwachen ließen, mit größter Begeisterung. Und das spiegelt natürlich auch das beginnende Zeitalter der totalen Kontrolle durch das Internet, durch die digitalen Netzwerke, durch die sozialen Netzwerke. Also 1998 wurde das Patent auf den Cookie angemeldet, mit dem dann ja alle Spuren im Internet registriert werden konnten. 2005 wurde das erblühte das soziale Netzwerk Facebook, das seine Nutzer so stark und durchgehend kontrolliert hat wie kein anderes davor. Also das war schon irgendwie, dafür war Big Brother gewissermaßen das Vorspiel, wenn man so möchte. Und das andere ist natürlich, Sie haben es auch schon angesprochen, es beginnt damit eine neue Ära der Fernsehkultur. Es kommen danach die Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar, wo auch dann Popkultur vollständig auf dieses kapitalistische Leistungsprinzip reduziert wird und die Leute mit größter Begeisterung mitmachen. Und es entstehen dann auch so Gestalten, die man dann später B, C und D Prominente nennt, nämlich die aus diesen Castingshows dann irgendwie nach den ersten Erfolgen dann auch keine großen Karrieren begründen können, sondern als minder wichtige, aber sich immer noch irgendwie durchschlagende Typen dann irgendwie noch teilweise jahrzehntelang halten.
Das popkulturell wohl bedeutendste Phänomen der Nullerjahre war der Aufstieg von japanischen Mangas und Anime zur Leitkultur im Pop. Die Serie Sailor Moon wurde stilbildend in der Mode und hat Feminismus mit pädophiler Erotik verbunden, schreiben sie. Britney Spears beschreiben sie in ihrem Buch Confusion is Next als jene, die als erste auf diesen Zug aufgesprungen ist. Christina Aguilera, Miley Cyrus und auch das russische Duo Tattoo haben sich ja dann auch von Sailor Moon noch inspirieren lassen.
Ja, also der Siegeszug der Manga und Anime, also der japanischen Comics und Zeichentrickfilme, das war tatsächlich irgendwie die eine zentrale große popkulturelle Entwicklung irgendwie in den westlichen Industrienationen. Es hat in den Nullerjahren in den USA, wie üblich, immer ein bisschen früher angefangen. Es waren übrigens auch, wenn man jetzt nicht nur über die Ästhetik redet, sondern auch über die Distribution, es war die erste Popkultur, die dann tatsächlich mit den neuen sozialen Netzwerken populär geworden ist. Also mit den damals noch Messageboards und Chatrooms irgendwie, also den Vorformen der sozialen Netzwerke. Wir hatten dann 2005, jedenfalls in Deutschland zum ersten Mal, dann auch irgendwie die Auftritte von J-Rock-Bands wie Dion Gray und Mordix Ma und dann auch die erste deutsche, dann ja auch sehr erfolgreiche Band, Tokyo Hotel, die sich ausgiebig bei dieser J-Pop-Ästhetik und auch bei diesen Manga-Figuren bedient hat, was bei den eingefleischten J-Pop-Fans der ersten Generation ja auch tatsächlich auf wenig Gegenliebe stieß.
Optisch haben wir uns in den Nullerjahren an den heute noch dominierenden Hipster-Bart gewöhnt, beziehungsweise an den aus den Pornofilmen der 70er Jahre übernommenen Schnauzbart. Und unter den Frauen hat sich die Intimrasur bzw. das Brazilian Waxing verbreitet. Sie zitieren da, Herr Balz, in Ihrem Buch auch eine Folge der Serie Sex and the City, in der sich Carrie Bradshaw erstmals dieser schmerzhaften Prozedur unterzogen hat.
Ja, Sex in the City war die Serie, mit der das Brazilian Waxing dann tatsächlich auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum populär geworden ist. Ich habe mir Teile dieser Staffel und insbesondere diese Folge daraufhin auch nochmal angeschaut. Das ist interessant, dass Carrie Bradshaw das dann auch so als Initiationsritus beschreibt. Also es hat auch wirklich wehgetan und sie fühlt sich wirklich sehr nackt untenrum. Das ist nicht unähnlich der Art und Weise, wie im Jahrzehnt davor, das ist ja ein großes Thema in den 90er Jahren, dann irgendwie Tätowierungen und auch Piercing in in die Mainstream-Kultur eingedrungen sind. Auch da beschrieben ja diejenigen, die es zum ersten Mal gemacht haben, vor allem den Schmerz. Also es ging offensichtlich in beiden Fällen um unterschiedliche Arten der Initiationsriten. Das ist ja für Popkultur tatsächlich überprägend gewesen. Also man macht etwas, was weh tut, um dann dazu zu gehören. Nur dass diese Form der Körperoptimierung und des dann ja später auch nicht nur der Intimrasur, sondern irgendwie dann auch der Intimchirurgie, also der Vaginalchirurgie und der Penisvergrößerung auf männlicher Seite wirklich in einer Art und Weise zu einem gesellschaftlichen Standard geworden sind, bis tief in den Mainstream hinein. Dass sie wirklich aus dieser Art der befreienden Initiation umgeschlagen sind in wirklich sehr repressive, sehr zwangausübende Kulturtechniken.
Die Nullerjahre waren für Sie, Herr Balz, aber auch ein Jahrzehnt der Enttäuschung. Denn die Fantasien, die wir mit dem Jahr 2000 verbunden haben im Vorfeld, die haben sich nicht bewahrheitet. Statt fliegender Autos haben wir Kindertretroller für Erwachsene bekommen, schreiben Sie, und den Coffee-to-go-Becher mit Deckel.
Ja, das ist interessant, weil wenn man sich die Fantasien anschaut, die ja schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts über das Jahr 2000 kursierten, also ich zitiere am Anfang des Buchs irgendwie ein damals sehr populäres Buch aus dem Jahr 1887 aus den USA, wo es irgendwie darum geht, wie ein Zeitreisender im Jahr 2000 dann irgendwie die ideale Gesellschaft findet, in der mit technischen Möglichkeiten wie alles realisiert ist, irgendwie was dem Glück der Menschen dient. Das ist bekanntermaßen nicht so gekommen. Und was auch in Stocken geriet, das waren natürlich auch die großen popkulturellen Fantasien der 60er und 70er Jahre, Up and Away, die ganze Science-Fiction-Begeisterung, wir reisen ins Weltall mit den Apollo-Missionen und bald werden wir schon auf dem Mars sein und die ganze Galaxie durchqueren. Daraus wurde nichts. Die Begeisterung dafür war vollständig erloschen und verlagerte sich dafür dann auf, ja, Sie haben schon gesagt, in Berlin, in Berlin der Nachwendezeit und der Start-up-Ära fuhren dann alle ewig jugendlichen Start-up-Gründer irgendwie auf so in Tretrollern, auf Kickboards herum, irgendwie mit dem Coffee-to-go-Becher in der Hand, und die technologische Entwicklung verlagerte sich aus dem Weltall, also aus den unendlichen Weiten des Alls, in das, was man damals tatsächlich ja auch die Digital Frontier nannte. Also die unendlichen Weiten des Alls hatte man in die unendlichen Weiten des Cyberspace verlegt und glaubte damals tatsächlich aber auch noch in sowas wie gesetzlosen Räumen, die menschliche Kreativität irgendwie in unbeschränkter Weise entfalten zu können. Wobei die sagen wir mal so tech-anarchische Fantasie, die man noch so Mitte der 90er Jahre überall hörte, dass nämlich das Internet auf keinen Fall von kapitalistischen Konzernen okkupiert werden kann, weil es halt irgendwie so ungreifbar ist, die schon Ende der 90er Jahre weitgehend enttäuscht war. Also es brach damit auch natürlich in den Nullerjahren schon das Zeitalter Tech-Oligarchen und der Digitalkonzerne mit ihrer bis heute geltenden Hegemonie an.
Ja, und mit dem iPhone 2007 ist das Internet dann auch so richtig mobil geworden. Das heißt, für den Alltag war das wohl der bedeutendste Umbruch der Nullerjahre.
Ja, das iPhone hat natürlich die Art und Weise des digitalen Kommunizierens vollständig verändert. Es war dann aber eben auch zusammen mit dem ein Jahr später gegründeten App Store und den ersten Apps, die darin erfolgreich waren, irgendwie unter anderem nämlich eben auch vor allem Facebook, der Beginn einer Ära, in der die sozialen Netzwerke und das digitale Kommunizieren in der Hosentasche einen dann wirklich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche mit einem Paralleluniversum versahen. Also ab da waren die Menschen tatsächlich immer gleichzeitig in der realen physikalischen Welt und angedockt an die digitale Kommunikation in den sozialen Netzwerken und drittens eben auch durch diese Andockung in den sozialen Netzwerken Objekte einer rund um die Uhr operierenden totalen Kontrolle bis hin zu Bewegungsprofilen, die ja dann auch mit dem iPhone mühelos irgendwie erstellbar waren.
Anfang der Nullerjahre kam der erste Teil der Filmtrilogie Herr der Ringe in die Kinos. Als große Fans haben sich Elon Musk und Peter Thiel geoutet. Letzterer hat seine Überwachungsfirma Palantir ja nach den sehenden Steinen aus dem Herrn der Ringe benannt und sich somit auf die dunkle Seite der Macht geschlagen mit diesem Namen. Und diese Herren, die beschäftigen uns ja auch aktuell noch ziemlich intensiv.
Ja, tatsächlich ist es zum einen interessant, wie viele Generationen von Menschen auch sehr unterschiedlicher politischer Ausrichtung dieser Herr der Ringe beschäftigt hat irgendwie und ihn inspiriert hat. Da kam es schon in meinem ersten Dekadenbuch über die 70er Jahre vor, als nämlich die Hippies und vor allem auch die ersten Metal-Bands sich darauf bezogen haben. Also das Auenland, die große idyllische Utopie irgendwie der ersten und zweiten Hippie-Generation. Und in den 90er-Nuller Jahren war dann der Herr der Ringe unter anderem eben auch irgendwie eine Inspiration für die zweite und dritte Generation der Tech-Oligarchen, wie eben Elon Musk und Peter Thiel. Peter Thiel hat gesagt, er hätte das Buch irgendwie 10-mal gelesen und hat auch fast alle seine Firmen danach benannt. Interessant ist, dass Thiel eben auch in den Nullerjahren seine Karriere beginnt, indem er zusammen mit am Anfang mit Elon Musk irgendwie PayPal ins Leben ruft, aber eben dann auch die Überwachungsfirma Palantir 2003, wenn ich das richtig erinnere, und anderthalb Jahre später als Investor das soziale Netzwerk Facebook dann mit aus der Taufe hebt. Also ohne Thiel hätte Mark Zuckerberg mit Facebook in der Art und Weise nicht so schnell ausbauen können. Das heißt, das finde ich nachher interessant. Das ist mir im Nachhinein bei der Recherche auch erst nochmal klar geworden, inwieweit die totale Kontrolle, die Mark Zuckerberg mit Facebook über seine User errichtet hat, zusammenhängt mit der totalen Kontrolle, die dann Peter Thiel mit der Firma Palantir anstrebt, indem nämlich möglichst viele verschiedene Datensysteme geheimdienstkompatibel zusammengeführt werden. Also wenn man sich heute die Nullerjahre noch mal anschaut und deutlicher sieht als damals, natürlich irgendwie ist, wie weit die aufziehende Kontrollgesellschaft, in der uns ja mittlerweile befinden, der totale Überwachungsstaat, inwieweit da diese sozialen Netzwerke und die neuen Geheimdienstfirmen wie Palantir miteinander zusammenhängen.
Confusion is next. Die Nullerjahre, das Jahrzehnt des Umbruchs. Dieses Buch von Jens Balzer ist im Verlag Rowohlt Berlin erschienen. Der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner aus Berlin schreibt tolle Sachbücher über Aquarien und Vögel oder über Bären und deren Beziehung zu Menschen. Über Weihnachtsbäume oder über den faszinierenden Mond oder über die Kunst, stilvoll auf dem Sofa herumzuliegen. Mit seinen originellen Themen wie der Jahreszeit Winter oder der Himmelsrichtung Norden hat Bernd Brunner sogar geschafft, was nur wenigen deutschen Autoren gelingt, ein internationales Publikum zu erreichen. Bernd Brunner wird in Italien, in der Türkei, in China und auch in Korea gelesen. Nun hat er sich mit der Kulturgeschichte des Badens und Schwimmens beschäftigt. Abtauchen und treiben lassen lautet der Titel seines Buchs. Maike Makarot hat es gelesen.
Bernd Brunner ist begeisterter Freizeitschwimmer. Der Kulturwissenschaftler schwimmt bei jedem Wetter und erlebt nahezu täglich, dass Schwimmen eine der schwierigsten Sportarten überhaupt ist, die sehr, sehr viel Koordination erfordert. Mit Brunner lässt sich hervorragend über die Vorzüge des modernen Brustschwimmens fachsimpeln, nämlich mit Schwimmbrille, damit das Gesicht ins Wasser taucht und so der Nacken entspannen kann. Es dauert lange, bis ein Gefühl von tiefer Entspannung einsetzt, wenn sich Atmung und Rhythmus der Bewegung ergänzen, schreibt der Autor. Die Bewegung im Wasser ist sein Herzensthema. Ein wichtiger Impuls, tiefer in diese Materie einzutauchen, war die Begegnung mit dem Heidelberger Archivar Thomas Hatry vor etwa 10 Jahren. Der hatte ein riesiges Konvolut von internationalen Büchern aufgekauft, die sich alle ausschließlich mit dem Thema Baden und Schwimmen beschäftigen.
Ich hatte dort die Gelegenheit, mir viele Bücher direkt anzuschauen, Sachen zu scannen. Es sind ja viele Illustrationen auch in dem Buch. Ich habe mich ja auch schon mal mit der Kunst des Liegens beschäftigt, da sehe ich eine gewisse Parallele auch zu dem Ansatz, wie ich das Thema angehe, also nicht streng wissenschaftlich, sondern mit dem Blick auf so kuriosen Entwicklungen halt, die es im Laufe der Geschichte halt gegeben hat. Der rote Faden hat sich halt ergeben aus der intensiven Literaturrecherche. Man kann sagen, dass sich das Schwimmen aus dem Baden wahrscheinlich entwickelt hat, auch bedingt durch den Wunsch, die Menschen am Ertrinken zu hindern. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Movens bei der ganzen Entwicklung. Und dann kam halt im 18. und insbesondere dann im 19. Jahrhundert noch der Aspekt hinzu, dass man gesagt hat, also das Schwimmen tut auch irgendwie dem Körper gut.
Amüsant beschreibt Bernd Brunner zum Thema Damenschwimmen, dass ärmere Menschen oft keine andere Wahl hatten, als in Seen und Flüssen zu baden. So wuschen sich um 1788 Menschen allen Alters und Geschlechts in der Donau ungeniert nebeneinander die Füße, was zu Bekanntschaften und mehr führte, was wiederum Sittenwächtern ein Dorn im Auge war. Und 1831 eröffnete die erste österreichische Damenschwimmschule in Wien. Grundsätzlich mussten Frauen für diese Emanzipationslust eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, was seltsam wirkt, wenn man die wunderschöne Illustration von einem gewissen Frank Wolf ansieht. Sie dokumentiert einen Safe Space, wie der Autor es nennt, mit hohem Sprunggerüst, Frauen mit Badehauben oder in langen, eleganten Tüllkleidern, ohne Cocktails, Bademeister oder Freibadpommes.
Man sieht also die Damen in einem abgezäumten, sehr professionell anmutenden Pool eigentlich. Sie waren eben da nicht mehr unter Beobachtung, sie waren unter sich. Sie haben da ihre Geselligkeit gepflegt. Ein bisschen später kam auch Kaiserin Elisabeth natürlich ins Spiel. Die war ja eine begeisterte Schwimmerin und sie hat ja das Meer auch insgesamt geliebt. Sissi, da gibt es eine ganz schöne Anekdote, dass sie sehr gerne in den verschiedenen Orten, wo sie dann zur Kur oder im Urlaub gewesen ist, gerne nackt ins Wasser gegangen ist und ihr von beiden Seiten sozusagen Vorhänge vorgehalten wurden, damit niemand sie erkennen kann. Sie soll sich auf einem Schiff ganz bewusst auch der Gischt ausgesetzt haben. Natürlich haben sich die Menschen seit Jahrhunderten schon erfrischt auch. In Österreich war das Schwimmen in den Seitenkanälen der Donau immer sehr, sehr beliebt. Und da gab es dann auch früh Verbote, weil natürlich dann Menschen zu Schaden gekommen sind. Also Österreich ist durchaus wichtig für das frühe Schwimmen.
Kurzweilig, erhellend und unterhaltsam taucht Bernd Brunner in seinem historischen Sachbuch »Abtauchen und Treiben lassen« in die unterschiedlichsten Entwicklungen des Badens und Schwimmens ab. Dabei balanciert der Autor souverän auf dem schwierigen Grat zwischen Naturwissenschaft und Kulturgeschichte. Er erzählt über den heute noch vertrauten Chlorgeruch in Schwimmbädern und dass Chlor im Ersten Weltkrieg eigentlich als chemische Waffe eingesetzt wurde. Oder zeigt ungewöhnliche Settings wie die Hallenbäder in umgebauten Kirchen. Bernd Brunner blättert in der Geschichte der Bademoden, wo aus dem roten Einteiler von Baywatch-Star Pamela Anderson ein Lifestyle-Stück wurde, das das Bild von Beach-Culture und amorösen Verquickungen transportierte. Der Autor hat Kuriositäten aufgespürt, wie die Wasserschubser, sogenannte Dipper in englischen Seebädern, und er ist fasziniert von den verschiedenen Formen des Schwimmunterrichts.
Also da war ich wirklich überrascht über dieses Trockenschwimmen, das hat ja eine unheimliche Popularität gehabt. Im Laufe der Zeit, ich habe es witzigerweise neulich im Schwimmbad sogar auch beobachtet, es wird wirklich noch praktiziert manchmal, dass der Schwimmlernende dann am Rande des Beckens sich hinlegen muss auf den Bauch und dann diese Bewegung macht. Was ich interessant finde bei dem Schwimmen, wenn man heute in ein Schwimmbad geht, dass es sich doch in relativ klaren Bahnen abspielt. Also die Leute sind entweder Kraulschwimmer, denen es um die Schnelligkeit geht, denen es um Tempo geht, oder da sind dann die gemächlichen Brustschwimmer oder die Badenden so an der Seite. Und was ich interessant fand beim Blick in die Geschichte, war sozusagen die Vielzahl der Formen, sich im Wasser bewegen zu können, die von den Menschen heute gar nicht mehr unbedingt ausgeschöpft wird. Also die sind immer auf Tempo getrimmt. Ich gehe ins Schwimmbad und ich schwimme mindestens eine halbe Stunde. Und das Tempo ist dann vollkommen von der Tagesform abhängig.
Abtauchen und treiben lassen. Eine Kulturgeschichte des Badens und Schwimmens. Dieses Buch von Bernd Brunner ist im Verlag HarperCollins erschienen. Folgende Bücher haben wir Ihnen im Kontext heute sonst noch vorgestellt.
Am Ende des Fortschritts. Überleben in den Ruinen des Kapitalismus von Kohei Saito, DTV. Dunkle Renaissance, wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und die Literatur revolutionierte, von Stephen Greenblatt, Sieder Verlag. Sowie Confusion is Next, die Nullerjahre, das Jahrzehnt des Umbruchs, von Jens Balzer, Verlag Rowohlt Berlin.
Die Beiträge dieser Sendung können Sie 4 Wochen lang nachhören, online unter ö1.f.at/kontext oder in der Ö1-App. Das Studiogespräch können Sie auch als Ö1-Kontext-Podcast hören, auf ORF Sound und überall, wo es gute Podcasts gibt. Nun folgt Musik.
Das Kontextalbum der Woche.
Es kommt von Beth Orton und trägt den Titel »The Ground Above«. Es ist das 8. Studioalbum der britischen Folktronica-Sängerin Beth Orton, die vor 30 Jahren mit dem Album Trailer Park debütiert hat. Auch in den Genres Trip-Hop und Folk hat sie dauerhafte Spuren hinterlassen. Im Jahr 2000 wurde sie als beste britische Solokünstlerin bei den Brit Awards ausgezeichnet, zu verdanken ihrem famosen Album Central Reservation. Mit ihrem Sound hat sie also auch die Nullerjahre mitgeprägt. Dabei ist sie stets mit der Zeit gegangen und zeigt sich auf ihrem neuen Album auf der Höhe eben dieser. Einem Zeitgeist jagt sie nicht hinterher, das hat Beth Orton nicht nötig. Hits wird man auf The Ground Above nicht finden, es sind eher atmosphärische Settings. Die Songs entwickeln sich behutsam aus einer Grundstimmung heraus und bauen sich langsam auf. Textlich geht es des Öfteren nostalgisch zu, zumindest der Blick ist mitunter in die Vergangenheit gerichtet. In Cigarette Curls gedenkt Beth Orton eines Freundes with a love that comes right out of the dirt. time caught up with me eventually. So hieß es eben da in Beth Ortons Song Cigarette Curls. Lang sind sie, die Nummern auf ihrem neuen Album The Ground Above, zwischen 5 und 8 Minuten. Aber es braucht eben seine Zeit, um die Stimmung eines Songs zu entwickeln. Other Side gehört zu den kürzeren Nummern auf The Ground Above. Laidback Motown Beats hat das Mojo Magazine Beth Orton zugeschrieben, um auf die soulige Grundierung hinzuweisen. Und sie stehen ihr sehr gut, diese Beats, die sich zu einem lyrischen Blues gesellen. Der das Album beschließende Song Other Side kann auch als Überlebenshymne gehört werden. Tell me, you made it out alive.
Sing and you hadn't slept. A sound so full of hope that finally I wept. What do I know in this sweet life? What do I care? Her voice rang out, I am alive, I am still here. And I sing out for my freedom, I sing out for my life. Sing out for another day, I get to make it right. I ask the doorbell, can you see? What does it feel like on the other side? On the other side.
Other Side von Beth Orton. Ihre Songsammlung The Ground Above ist das Kontextalbum der Woche. Nähere Angaben zur Musik und zu den vorgestellten Sachbüchern finden Sie online im Ö1-Tagesprogramm. Das war Kontext mit Wolfgang Ritschl.